Herzlich willkommen zu Gedankensplitter, dem Podcast rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und ich freue mich auf die kommenden Minuten zusammen mit euch. Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Gedankensplitter. Ja, ich weiß, es hat ein bisschen gedauert, bis die 12. Folge jetzt rausgekommen ist, aber ich muss gestehen, die Monate dazwischen, zwischen der 11. und der 12. Folge, es war auch sicherlich wie für viele andere von euch jetzt keine leichte Zeit durch die ganzen Umstellungen wegen Corona und den Geschichten, die ja immer noch nicht vorbei sind. Aber das soll gar nicht Schwerpunkt in diesem Podcast sein. Da gibt es durchaus auch berufenere Podcaster, die sich des Themas dann auch rund um auch die ganzen gesellschaftlichen Aspekte dann auch drumherum entsprechend gut annehmen. Da habe ich euch mal auch einen kleinen Podcast-Tipp verlinkt dazu, und zwar die Lage der Nation. Bei der Lage der Nation geht es um zwei Podcaster, die halt sehr, sehr interessiert dann auch über Themen talken, was die beiden dann auch bewegt und das auch sehr, sehr intensiv dann auch vom Knowledge-Gewinn und von der Hintergrundbeleuchtung für die einzelnen Themen tun. Hierum geht es um einen allgemeinen IT-Podcast und das ist auch ein Thema, da fühle ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wohler, als über gesamtgesellschaftliche Aspekte zu sprechen. Und deswegen werden wir uns sicherlich heute auch ein paar IT-Themen dann auch anschauen. Und ich denke, wir diven einfach mal direkt rein in diesen Podcast. Ich freue mich, dass ich wieder auf eurem Ohr bin. Und wie gesagt, meldet euch auf Twitter, Instagram oder Facebook oder wie ihr es auch immer wollt, dann auch bei mir, falls ihr Anregungen habt oder euch vielleicht auch ein Thema auf der Seele brennt, was wir dann auch diskutieren könnten. Jetzt legen wir direkt los und ich freue mich schon darauf. Also, los geht's.
Und was gibt es Neues, Nico?
Vielleicht haben einige von euch ja in der letzten Zeit aus diversen Gründen mal versucht, einen Termin bei einem Hausarzt oder bei dem Hausarzt oder irgendeiner anderen niedergelassenen Praxis dann auch zu bekommen. Was mich dabei ein bisschen verblüfft hat, ist, dass ich bei einigen festgestellt habe, dass man da jetzt mit der Praxiscrew über den Messenger Signal in Verbindung treten kann. Und Signal ist ein Messenger, der mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, da er eben nicht solche Relevanz oder Bedenken letzten Endes hat aus Sicht des Datenschutzes, wie beispielsweise WhatsApp, weil hinter Signal steckt jetzt erstmal kein multinationaler Konzern, in diesem Fall bei WhatsApp ist es ja Facebook, sondern tatsächlich auch die gemeinnützige Signal-Stiftung, die auch kein Geld mit den Daten der User dann auch verdient letzten Endes. Und sowohl Signal als auch WhatsApp nutzen beide das gleiche Protokoll, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung letzten Endes dann auch garantiert. Aber Signal schützt die Metadaten, wie beispielsweise Telefonnummern, die Chatkontakte oder in welchen Gruppen ihr dann letzten Endes auch seid, deutlich besser als beispielsweise WhatsApp. Der Funktionsumfang ist bei WhatsApp zwar immer noch größer, aber das wird sich im Laufe der Zeit natürlich sicherlich ein bisschen auch einpendeln. Es gibt übrigens auch eine Desktop-App, die man wunderbar verwenden kann, und die kann man dann ähnlich wie WhatsApp dann auch mit dem Smartphone dann auch koppeln und dann auch direkt benutzen. Schaut euch Signal am besten mal an, auch für die Kommunikation untereinander. Es ist immer ein Thema, sag ich mal, einen alternativen Messenger zu benutzen, aber irgendwo muss man ja auch mal anfangen und vielleicht habt ihr auch die Chance, euren Freundeskreis peu à peu auf diesen Messenger dann auch zu bekommen, weil das natürlich dann auch schon aus Sicht des Datenschutzes sicherlich eine empfehlenswerte Variante wäre. Ich habe euch mal auch einen Link in den Beschreibungen der Episode dann auch hinterlassen. Da findet ihr auf heise.de auch eine wunderbare FAQ mit allen Fragen rund um diesen Messenger. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn ein bisschen näher anzuschauen. Nach der DSGVO oder besser gesagt deren internationalen Namen GDPR plant die Europäische Union jetzt auch Regulation im Bereich der AI, also der künstlichen Intelligenz oder zu Englisch Artificial Intelligence. Das ist ein ganz spannendes Thema, vor allem wenn man sich ein bisschen mal mit den Papers beschäftigt, die dazu bisher draußen sind. Also von der Europäischen Union, dann wird man feststellen, dass da gewisse Sachen ausgenommen sind von der Legislative, unter anderem Security-Bereiche wie Militär oder öffentliche Sicherheit. Aber es soll vor allem dazu dienen, letzten Endes Unternehmen daran zu hindern, mit künstlicher Intelligenz Schindluder zu treiben. Was sind denn so Klassiker eigentlich, wo künstliche Intelligenz schon heute in den Einsatz kommt? Das sind solche Themen wie zum Beispiel Sprachassistenten, ob ihr jetzt die Alexa von Amazon euch anschaut oder die Siri, Musikstreaming, wo dann analysiert wird, was ist denn so Musik, die euch gefallen könnte. Die Ads und Feeds auf Facebook sind so ein gutes Beispiel und viele andere Geschichten natürlich noch mehr. Aber, und das ist so eher der wichtige Punkt, um den es der Europäischen Union da geht, ist der Punkt, dass man künstliche Intelligenz auch dafür verwenden kann, um so richtig Schindluder quasi damit zu treiben, nämlich zum Beispiel solche Themen zu machen wie ein Social Scoring, wie es unter anderem China macht. Das bedeutet, auf Basis von verschiedenen Datenquellen einen Social Score zu berechnen und dann zu sagen, okay, das ist jetzt irgendein Kollege, den sollte man vielleicht stärker beobachten oder der darf jetzt reisen oder der darf jetzt dies und das beispielsweise tun, in Urlaub fliegen, was auch immer, ja, oder bekommt eine Versicherung oder so viel Rentenpunkte, wer weiß. Das sind alles konkrete Gefahren, die eigentlich hinter einem Social Scoring dann irgendwo stehen. Und das wird auch erst möglich mit solchen Themen wie beispielsweise Artificial Intelligence. Ich habe euch mal einen Artikel verlinkt, zum Thema Artificial Intelligence auf News Scientist. Das ist relativ einfach umschrieben, auch mit dem Punkt, ob es der Europäischen Union gelingt, ein Artificial Intelligence Dystopia zu verhindern, also einen Wildwuchs an allen möglichen Use Cases rund um das Thema Artificial Intelligence. Es gibt durchaus auch valide Use Cases dafür, in Softwareprodukten beispielsweise, in Workflows, in Prozessen, was den Unternehmen und den Kunden der Unternehmen dann in Form von vielleicht Chatbots oder anderen Use Cases dann auch helfen kann. Aber es ist natürlich auch eine ganz konkrete Gefahr hinter AI, die dann auch dazu führen kann, dass die Gesamtaggregation unterschiedlicher Datenquellen dann auch verwendet werden kann, um tatsächlich dann auch Sachen zu machen, die uns in unserer persönlichen Freiheit dann auch beeinträchtigen und auch beeinflussen. Lest euch den Artikel mal durch. Ich fand ihn ganz spannend und er gibt euch auch ein paar Informationen rund um das Thema AI und ich überlege dazu auch ein Schwerpunktthema in einem der nächsten Podcast-Folgen mal zu tun, weil das auch ein Thema ist, womit wir uns auch hier sehr, sehr intensiv dann auch beschäftigen. Microsoft hat in den letzten 6 Monaten beinahe 25.000 Anfragen von Behörden oder von Anwälten bekommen, um Daten entsprechend herauszugeben oder Informationen über gespeicherte Daten oder Metadaten dann entsprechend auch an die anfragenden Stellen dann entsprechend zu übergeben. Das ist eine ganz spannende Statistik, die ich euch jetzt da unten mal verlinkt habe, weil da unter anderem auch die Anfragen aufgeschlüsselt sind auf Basis der Länder, wo die herkommen. Unter anderem sind das Länder wie Brasilien, Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich und natürlich auch die USA. Die USA waren, wenn man sich die Anzahl der Anfragen letzten Endes auch anschaut, mit Abstand Nummer 1, wenn es um die gestellten Anfragen geht. Und zwar haben die in den letzten 6 Monaten 5.682 Anfragen gestellt. UK kommt auf 3.558 Anfragen. Und naja, die anderen hängen da durchaus sehr, sehr weit hinten dran. Und das ist ein bisschen beunruhigend, weil das natürlich eine Anzahl ist, die schon ein bisschen zum Nachdenken dann entsprechend auch anregt. Und schaut euch mal den Report an, den ich euch verlinkt habe dazu. Heißt aber natürlich auch, dass je einfacher man es macht, Daten zu aggregieren, beispielsweise in Cloud-Lösungen, es natürlich auch für die entsprechenden Behörden oder Anwaltskanzleien einfacher ist, da mit einem Auskunftsersuchen an die Daten entsprechend auch zu kommen. Es gibt auch Neuerungen auf der Digitalisierungsfront in den Schulen, zumindest in Bayern. Und zwar in Bayern will das Bayerische Kultusministerium ab Ende April für alle Schulen im Bundesland eine einheitliche Videokonferenzsoftware bereitstellen. Wichtig dabei, es geht nur um eine Videokonferenzsoftware, nicht um eine Collaboration-Software. Und die Wahl dafür fiel auf ein Angebot der Firma Auctoris. Das ist also letzten Endes eine Firma in Neumarkt in der Oberpfalz. Und die hat sich dann in einem Bieterverfahren auch für eine Videokonferenzlösung durchgesetzt. Und die haben ein Produkt namens Visavid. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich kenne es nicht. Ich habe damit noch nie gearbeitet oder auch noch nie irgendwelche Berührungspunkte gehabt. Und womit die Kollegen damit werben, ist letzten Endes durch eine 100% Made in Germany-Lösung. Das Unternehmen selber betreut schon mehrere Steuerverbände und Kammern und haben jetzt natürlich auch den Auftrag, was heißt natürlich, aber sie haben jetzt zumindest den Auftrag bekommen für die Schulen in Bayern selber. Und das wird das Ganze natürlich entsprechend vorbereitet. Es gibt eine Übergangsregelung bis zum Sommer, wo Microsoft Teams noch genutzt werden kann. Und ab Sommer soll das dann auch nicht mehr möglich sein. Es soll datenschutzkonform am Ende des Tages dann irgendwo auch sein und soll die Anforderungen an eine Videokonferenzsoftware auch erfüllen. Ein wichtiger Punkt dabei, da es sich hier nur um eine Videokonferenzsoftware handelt, wird weiterhin die Lernplattform MEBIS, die ziemliche Kritik einstecken müsste wegen diverser technischer Probleme, für die Collaboration-Tätigkeiten und die Collaboration-Funktion weiterhin verwendet. Also sicherlich eine teilweise gute Nachricht, man kümmert sich drum, dass etwas passiert, aber es ist doch irgendwie ein bisschen Flickschusterei und wir werden sehen, wie zufrieden die Schülerinnen und Schüler mit der Wahl dieser neuen Videokonferenzsoftware sind und wie sicher das Ganze dann auch wirklich ist. Ich konnte jetzt auf die Schnelle auch nicht rausbekommen, trotz etwas intensiverer Suche, wo das Ganze gehostet wird, ob das jetzt eigene Server sind der Firma oder ob es sich da beispielsweise auch um einen klassischen Dienst handelt, der bei AWS oder Azure letzten Endes ausgeführt wird. Das weiß ich nicht. Die Zeit wird es zeigen. Falls ihr es wisst, kontaktiert mich doch einfach, sagt mir mal Bescheid. Würde mich mal interessieren, worauf Visavid dann auch läuft. Vielleicht hat der eine oder andere von euch es mitbekommen, dass es Probleme beim Nachschub von Halbleiterbauteilen gab, vor allem in der deutschen Industrie. Zuerst betroffen war beispielsweise Volkswagen. Und jetzt ist ebenfalls auch Daimler betroffen und Daimler musste wegen den Problemen mit den Halbleiterbauteilen mehrere tausend Angestellte in Kurzarbeit schicken. Das ist jetzt nicht ein isoliertes Thema, was rein die Autoindustrie betrifft oder die Zuliefererindustrie, sondern das ist vor allem ein Thema, was in der Halbleiterbranche sehr, sehr bekannt und auch adressiert worden ist. Zum Beispiel hat der CEO von Micron, das ist einer der größten Hersteller von Halbleitertechnologien, und DRAM und NAND-Produkten. Der Kollege heißt Sanjay Mehrotra, wenn ich den Namen hoffentlich richtig bekommen habe, ja, hat davor gewarnt, dass er eine wirklich noch ernstere Verknappung am Markt in DRAM und NAND-Produkten dann letzten Endes sieht, einfach weil die Rohprodukte, um das Ganze zu produzieren, nicht mehr da sind. Er hat in dem offiziellen Call gesagt, we are short on supply, und das heißt so gut Deutsch, wir haben eigentlich nichts, um zu produzieren oder unsere Produkte dann auch herzustellen. Das ist für die Storage-Hersteller, die zum Beispiel auf DRAM-Technologie dann auch setzen oder NAND-Technologie setzen, eine gute Nachricht, weil letzten Endes 71% des gesamten Revenues in der Storage-Branche bei All-Flash liegt in den Speichermodulen. Und wenn die natürlich dann entsprechend eine höhere Gewinnspanne haben, ist es gut dann auch für die Firmen. Aber es ist natürlich für uns ein sehr wichtiges Thema, auch wenn es um einzelne Produkte dann auch geht, die auch Halbleitertechnologie verwenden, wie Switches, wie Serverprodukte und andere Geschichten. Und mein Rat wäre an Unternehmen oder auch an euch Systemhäuser da draußen, wenn ihr euch in großen Storage-Projekten befindet, lasst euch auf jeden Fall, wenn es keine Mid- oder Long-Term-Projects sind, von den jeweiligen Partnern oder Herstellern auch eine Delivery Prospectation geben, also eine Aussage dazu, wie die Lieferzeiten für die entsprechenden Komponenten sind. Nicht, dass ihr, wenn ihr das nicht tut, eventuell noch böse Überraschungen mit einzelnen Komponenten erlebt, die in dem Projekt dabei sind, beispielsweise, weil ihr einen schnellen Storage bekommt, aber die Switche dann irgendwie 8 bis 12 oder vielleicht noch länger dauern, bis die dann entsprechend beim Kunden sind. Und das wäre bei Projekten, wo es um Just-in-Time-Delivery oder auch wirklich um enge Projektzeiten dann auch geht, ein relativ ärgerliches Thema. Das bedeutet, auch uns betrifft natürlich auch der Halbleiterengpass, gerade in der IT, nicht nur die Automobilindustrie oder andere Zuliefererbetriebe. Also habt da einfach mal ein bisschen ein Auge drauf, ein Ohr auf dem Markt quasi, wie sich das Ganze dann auch entwickelt. nach den ganzen etwas bedenklichen Nachrichten zu den Halbleitern, und ich denke, das passt auch wunderbar in dieses Thema ganz auch hinein, gibt es im Bereich der Storage-Bereiches der Dell EMC eine positive Nachricht. Die Dell EMC hatte ja vor einiger Zeit die SC-Series, die ehemalige Compellent, abgekündigt, was am Ende des Tages der Brot- und Butterspeicher der Dell EMC im Mittelstand auch war, weil die immer einen sehr interessanten Preispoint hatten. Man konnte sie in All-Flash bekommen, Mixed bekommen, mit unterschiedlichen Speichermedien entsprechend dann auch und mit halt der Fähigkeit dann auch eines synchronen Spiegels mit transparentem Failover, mit wenig Überbau. Und das Problem an der ganzen Geschichte war, dass die SC und die Unity XT im Prinzip obsolet geworden sind durch die Einführung eines neuen Produktes. Das habe ich auch mal in einem der vorigen Gedankensplitter-Podcasts dann auch besprochen. Und zwar die Dell EMC Power Store, die so ein bisschen ein Hybrid ist zwischen einer HCI-Lösung, also direkt ein Virtualisierer auf dem Storage dann auch auszuführen, und einem klassischen 3-Tier-Storage. Es gibt also zwei Varianten, T- und X-Modell. Da will ich jetzt aber gar nicht mehr direkt wieder darauf hinaus. Und das Problem bei der Power Store war bisher immer, dass es klassisch in Modellreihen angelegt war oder auch angelegt ist. Also mit der Power Store 1000 beginnt es, geht hoch bis zu 9000. Spannend dabei ist, dass jede dieser Maschinen sich eigentlich nur durch die Horsepower in den Controllerköpfen dann unterscheidet und nicht durch die Anzahl der adressierbaren Speicherkapazitäten. Das ist ein bisschen was anderes wie beispielsweise bei der Firma NetApp oder der Firma Pure, wo die Modelle auch ein bisschen was damit zu tun haben von der maximalen Speicherkapazität, die ich mit diesen Modellen dann auch anbieten kann. Und das ist bei der Power Store nicht so. Aber selbst die Power Store 1000 war und ist vom Einstandspreis her natürlich nicht zu vergleichen mit der SC-Series, mit der alten SC-Series. Und nach der Abkündigung der alten SC-Series ist es natürlich dann auch für die Sales-Kollegen oder auch für die Kunden relativ schwierig, eine preislich attraktive Lösung dann auch zu finden. Und da hat die Dell EMC jetzt endlich, sage ich mal, das hat sich schon ein bisschen angekündigt und ist auch durch die Kanäle durchgewabert, mit der PowerStore 500 dann auch eine wirklich, wirklich gute Entry-Level-Lösung dann auch geschaffen, die es dann auch ermöglicht, einen sehr interessanten Preispoint dann auch zu treffen. Und die PowerStore 500 unterscheidet sich eigentlich natürlich nur durch die Rechenkapazität und die Horsepower vom Controller. Aber, und das muss man auch sagen, ist das einzige Modell der PowerStore-Serie, was nicht 96 Medien adressieren kann pro System, sondern da ist die Grenze bei 25 Medien, Flash-Medien, was ich in das System letzten Endes dann auch einbauen kann. Es gibt noch ein paar weitere Unterschiede, die ganzen Specs und entsprechend einen Artikel dazu habe ich euch auch in den Shownotes von dieser Episode dann nochmal verlinkt, aber im Prinzip ist das der einzige Unterschied. Ihr könnt aber auch weiter bis zu 4 dieser Systeme in einen Cluster zusammen kombinieren und natürlich dann auch mehr Kapazität bekommen. Die 4:1 Garantie, die gibt es auch für die PowerStore 500, und ansonsten sind alle weiteren Funktionalitäten wie Anytime Upgrades und so weiter und so fort, die man auch schon von den anderen PowerStore-Modellen kennt, auch für die PowerStore 500 dann auch verfügbar und können dann auch genutzt werden. Und das macht natürlich das System sehr, sehr interessant und wird es dann auch ein bisschen den Kompetitoren im Markt wie der Pure oder der HP auch schon schwerer machen. Ja, dann auch direkt in der Konkurrenzsituation, die man dann letzten Endes irgendwo hat. Die PowerStore 500 wird zum Ordering available sein, also verfügbar sein am 4. Mai, und die ersten Shipments, die erwarten wir zum 10. Juli 2021. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Produkt. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr in den entsprechenden Kundensituationen seid. Jetzt gibt es die PowerStore auch in, ich sag mal, bisschen kleiner Scherz, in Schwäbisch, also auch in günstigeren Preisen, wenn es um Einstandskonfiguration und Einstandsmodelle dann auch geht. So, liebe Zuhörer, das war's jetzt mit der 12. Folge von Gedankensplitter. Ich habe sie diesmal auch ein bisschen bewusster dann auch kürzer gehalten. So lassen sich die Episoden auch schneller produzieren und vor allem, und das ist ein wichtiger Punkt, für euch auch schneller konsumieren, weil die Zeiten, wo man mehrere Stunden mit dem Auto von einem Kunden zum anderen fährt, die sind, glaube ich, aktuell ein bisschen vorbei. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns demnächst wieder hören zur Episode 13 von Gedankensplittern und hoffe auf jeden Fall, dass ihr gut in die nächste Woche kommt, gut in die Arbeitswoche, falls ihr das unter der Woche hört, natürlich dann auch restliche schöne, gute Arbeitstage auch habt. Lasst euch nicht vom Halbleitermangel irgendwo vergraulen. Arbeitet weiter mit MS Teams, wenn ihr das denn unbedingt machen möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein wunderschöne, erfolgreiche Tage, die dann auf euch zukommen. Bis dann, euer Nico.